Brustkrieger?
Gabelbissen.
Passt.
Ah. Willkommen beim 214. Biertaucher-Podcast. Mhm. Am 14. Juli 2015.
Genau, mit dem Gregor und mit dem
Horst.
Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg, und vielen Dank an dieser Stelle.
Danke auch herzlich an unsere Flatterer.
Ja, immer.
Danke fürs Flattern, Leute.
Ja, echt.
Das gibt uns wirklich die kleine Dosis Glück der Woche.
Ja. Ja.
Worüber reden wir heute?
Ja, ich kann loslegen. Ich habe einen ganz wenig mich bei den österreichischen Podcasts weiter vorgehört und habe mir einen kulinarischen Podcast angehört namens Gabelbissen.
Ah, deshalb die.
Genau, richtig. Und dann hätte ich noch gerne, das hatte ich eigentlich letzte Woche schon vor, von einem amerikanischen Comiczeichner, wo ich schon mal die erste Hälfte erzählt hat, von Harvey PK, mit seinem Comic American Splendor, würde ich gerne seine zweite Hälfte seines Lebenswerkes besprechen.
Mhm. Ja. Okay, ich habe eine ganz kleine Tech-Thema und sonst nur so Kinofilme und so.
Ja. Okay. Ja, Tech habe ich mir auch überlegt, aber selbst beim Durchschauen des Webstandards heute ist
es tut sich nicht saure Gurkenzeit.
Ja. Was mir so vielleicht am Rande aufgefallen ist, dass vermeldet wurde, dass Samsung hat doch auch so einen Ableger vom Memo Linux basierten Betriebssystem. Der nennt sich mittlerweile Tizen oder Tizen. Ja. Und der ist immer sehr stiefmütterlich behandelt. Das heißt, das nächste Phone kommt immer im nächsten Jahr raus, angekündigterweise. Aber anscheinend gibt es schon so Geräte und die dürften in Indien oder so ein relativ großer Erfolg sein. Mhm. Das heißt vielleicht, weiß man nicht, keine Ahnung. Ich habe mich wieder
irgendwie open-sourciger oder besser rootbarer, oder kann man das auch nicht sagen, sind nur irgendwie anders.
Weißt, das ist, mir kommt das vor, schau dir Android an. Das ist jetzt auch zwar, hat uns das mehr Möglichkeiten gegeben, dass ein Linux-Kernel drauf ist, als in der iOS-Welt. Mhm. Aber im Grunde ist man, wenn man was Open-Sourciges wirklich betreiben möchte, darauf, irgendwie kommt man sich trotzdem vor wie der schmierige Vertreter, der einen Fuß in der Tür hat. Ja. Mhm. Also leicht wird es einem nicht gemacht. Ich will jetzt Tizen und nichts unterstellen, aber ich kann mir das bei Samsung und so gut vorstellen, wie das ist. Ja. Andere News auf der Seite, es gibt ja auch noch aus derselben OS-Familie, das Sailfish OS, das auf diesen YOLO und da habe ich jetzt mitbekommen, dass die sich auftrennen wollen in eine eigene Softwarefirma und eine eigene Hardwarefirma.
Ah, okay.
Warum auch immer. Kann man
Im Idealfall gibt es dann ein Sailfish-Ökosystem, wo mehrere Hardware-Anbieter zuarbeiten und dann wie bei Android wieder irgendwelche Sachen einbauen, damit es nicht wirklich Sailfish ist und nur die vorletzte Version und so
fort. Schauen wir mal. Aber die leise Hoffnung war der erste Teil, von dem du erzählt hast, dass sie die vielleicht wirklich ein eigenständiges...
Macht ja Sinn. Wir warten auf das wirklich freie von.
Ja, wenn das endlich kommt. Bis dahin, glaube ich, kann ich aber nicht warten. Dann werde ich mir irgendeinen zur Belustigung einen anderen Mini-Rechner kaufen. Möchte mir endlich einen Raspi 2 kaufen. Das steht jetzt schon längstens an. Das werde ich mal im Sommer machen.
Jo, ich kann technisch, also es ist wirklich sehr mini. Ich hatte wieder mal einen Programmieren-Fall für meine Schüler da, was vorbereiten und so. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt probiere ich einen neuen Python-Editor aus oder einen, den ich schon lange nicht verwendet habe. Weil ich habe gerade eine E-Mail bekommen von der Firma JetBrains, ist jetzt ein neuer PyCharm hinausgekommen. Also JetBrains ist so eine Firma, die hat sich eigentlich auf Java-Editoren spezialisiert.
Das war doch das ist eine IDE. Oder?
Genau, ja, ich erzähle ab und zu, so einmal im Jahr kriege ich immer einen Anfall.
Mhm.
Und die haben halt für verschiedene Programmiersprachen Editoren und sowohl eine freie Version als auch halt eine bisschen stärkere kommerzielle Version. Und die für Python heißt PyCharm.
Mhm.
Und da gibt es eben eine Community-Edition, die ist wirklich frei und open-sourcig und so. Habe ich mir jetzt die neueste Version runtergeladen, die ist taufrisch, eine Woche alt oder so. Und ja, ich muss sagen, ich war ganz begeistert, weil die ist dann wirklich sehr, also du hast dann wirklich Sachen, die für Python Sinn machen.
Okay.
Also das ist ein Editor, der wirklich für die Sprache dafür viel kann. Du hast zum Beispiel bei den meisten Editoren diese, was du von Word kennst, diese roten unterwelten Linien.
Ja.
Und bei Eclipse tut der dir dann halt sagen, was bei Java nicht stimmt. Genau. Und bei Python tut er dann wirklich dir nicht nur sagen, wenn etwas total schlecht ist, sondern er macht dir PEP8-Vorschläge. PEP8 ist der Style-Guide für Python, der besagt zum Beispiel, wenn du eine Anweisung hast, x, y, z, sollst du nach dem Komma einen Space machen.
Das ist so ja. die gute und
das,
Schule.
Ja, ja. Und das, da hast du jetzt wirklich einen Editor, der dir das PEP 8 unterwählt. Ich muss sagen, solche PEP 8 Spellcheck-Tools gibt es sonst auch. Kannst eigentlich mit jedem Editor auch kombinieren, aber es war für mich das erste Mal, dass das so auf Anhieb gleich funktioniert hat, wenn ich den Editor einschalte.
Ja, also es benimmt sich freundlich sozusagen, wenn man
ihn hochfährt. Ja, also hat für mich meines Erachtens coole Features drinnen. Was anderes, was mir gefallen hat, das habe ich zwar noch nicht ganz ausprobiert, aber es gab ein Menüpunkt Sphinx-Erstellung und Sphinx ist so ein Dokumentationsschreibe-Tool für Python. Also das macht ja dann idealerweise aus deinem Python-Code sofort den kompletten Help-File mit, wo halt jede...
Wenn du brav kommentiert hast.
Genau, wenn du brav kommentiert hast. Und das geht dann halt so als RST-File und aus dem kannst du dann wieder ein EPUB und HTML und alles Mögliche machen.
Schön.
Und anscheinend unterstützt das das auch, ja.
Sehr cool.
Und ja. Ja, also...
Ja, willst du es einsetzen? Gab's da im Unterricht?
Ich habe es jetzt eingesetzt, heute den ganzen Tag. Im Unterricht wahrscheinlich nicht. Oder nur für sehr fortgeschrittene Schüler, die dann schon fähig sind, mit verschiedenen Editoren zu arbeiten.
Ja.
Ich bin auch nicht unbedingt ein Fan davon, dass der Editor am Anfänger das ganze Denken abnimmt. Mhm. Weil ich finde, du hast auch ein Recht, Fehler zu machen und um selber
vielleicht auch zum Einprägen auch, ja. Nicht, dass du das gleich von Anfang an, das kann ich ja bei dem Java programmieren beispielsweise, wenn du ein Objekt hast und dann werden gleich auf dem Objekt alle Methoden ausgespuckt,
genau,
die überhaupt möglich ist. Da kommt man sehr leicht vielleicht ins Fahrwasser, sich da konzentrationstechnisch etwas gehen zu lassen.
Ich sehe es auch so bei Kindern, die dann, wenn sie dann was so programmieren sollen, genau was du sagst, da machen wir einen Punkt und dann kommt so eine Box auf mit allen Unterobjekten oder so von diesem, was du eingegeben hast und dann klicken es nur noch. Ne? Und sie verlernen eigentlich, dass man auch was tippen kann einmal. Mhm. Und,
ja.
Oder dass wenn du eine Klammer aufmachst, dass da sofort der Editor eine geschlossene Klammer macht. Ist zwar nett, wenn du weißt, was du tust, aber für einen Anfänger, ich möchte eigentlich, dass er selber draufkommt, dass er eine Klammer auch schließen muss.
From scratch. Halt
so Oldschool.
Ja, schön.
Ja, na was PyCharm hat, das ist so eine Art, das ist ein spezieller Education-Modus. Ich glaube sogar eine eigene Version. Und da kann man so eine Art Lessons machen, also so halbfertige Aufgaben, wo du dann so praktisch skriptest, was der Schüler zu tun hat. Und wie das fertige Ergebnis ausschaut. Also der Sinn ist, dass du sein Selbstlernsystem damit designst. Damit habe ich mich gespielt, war dann aber schlussendlich nicht so begeistert davon. Und zwar, weil das Ganze dann halt doch immer wackelig ist, wenn du den Cursor nicht genau an der Stelle hast, wo er hingehört oder wie sich der Editor das vorstellt, dass man ein Zeichen zu löschen hat. Also angenommen, du hast eine falsch geschriebene Zeile, dann musst du sie halt richtig machen, so wie du, wie der Lehrer glaubt, dass die Zeile richtig gehört. Wenn der Schüler jetzt aber hergeht und die ganze Zeile weglöscht und ein paar Leerzeilen einmacht mit Kommentaren und drunter die Zeile richtig schreibt, dann
hat der Editor
schon Schwierigkeiten und so. Und dadurch war mir das Ganze dann ein bisschen zu hakelig. Also mit diesem Lernsache, ich glaube, das heißt PyCharm Education oder so, habe ich mich jetzt nicht gespielt. Es gibt irgendwo ein Blogposting, glaube ich, oder ich habe es mal vor einem halben Jahr gemacht, aber trotzdem so kann ich sehr empfehlen, neueste Version von PyCharm mal runterladen, wenn man Python-Programmierer ist und sich mal schauen, ob man mit diesem Editor, der gescheiter ist als man selber, ob man da eine Freude dran hat.
Okay.
Also das Ding kann wirklich viel.
Ja.
Ich bin out of Tech-Thema.
Ich bin auch out of Tech, jetzt
dann würde
schon.
Ich sagen, gehen wir zum schöner Leben.
Gehen wir zum schöner Leben. Vielleicht schöner das erste, weil ich es jetzt gerade noch im Kopf habe irgendwie. Es gibt ja auf sendegate.de oder .com, ich weiß es nicht, ich glaube aber .de, diese Podcast-Seite für Podcaster, wo die Melanie Bartosch diese Liste eingerichtet hat.
Also wo ist das vielleicht ein Podcast-Verzeichnis?
Na, weißt du, wo wir uns eingetragen haben? Das ist eigentlich nicht mehr als ein... Das ist ein Forum,
ja.
Eigentlich kann man sagen, ein sehr hübsch, modernes Forum. Und da gibt es eben einen Thread über die Veranstaltung eines Podcasters-Barcamps.
Jawohl, da haben wir
uns eingetragen.
Sollte das nicht langsam näher kommen, dieses Podcast-Barcamp?
Sie haben sich schon einmal online getroffen und ich verfolge das immer wieder mal, aber es ist jetzt noch nichts Spruchreifes irgendwie drinnen. Aber ich schau dort in diese Liste, wer sich dort alle eingetragen hat als österreichische Podcaster und da bin ich auf den Tweezer, so ist er glaube ich sein Twitter-Pseudonym gestoßen, der den Gabelbissen-Podcast macht. Man kann da hin, die Uhr ist ganz einfach, Gabelbissen.at besteht seit 2012, also laut eigenen Angaben bloggt er schon seit 6 Jahren und hat begonnen mit so Gastro- und Lebensmittelkritiken, das war ihm aber irgendwann mal zu wenig und da hat er diesen Podcast ins Leben gerufen. Und ich habe da begonnen, jetzt ganz unkonventionell die ersten Folgen zu hören und die letzten Folgen.
Okay.
Ich höre mich so.
Sie vom Rand in die Mitte.
Ja, genau.
Und wie ist es so? Worum geht's?
Er macht immer so Themenschwerpunkte. Also ich kann zum Beispiel erzählen, ich habe eine Folge gehört über den gebackenen Holunder. Ja? Mhm. Und da erzählt er jetzt aber nicht nur über die Zubereitung oder es wird nicht nur in der Sendung zubereitet, sondern erzählt auch einen geschichtlichen Abriss, wie ist der Holunder und gerade auch sehr Österreicher. Er ist Österreicher, ist, glaube ich, sogar, weiß ich nicht drüber Wien, aber Österreicher und erzählt dann immer auch seinen geschichtlichen Abriss. Weil eine andere Folge heißt Des Kaisers liebste Speise oder so. Und da geht es über das Rindfleisch und die Zubereitungsarten des Rindfleisches. Okay, oder Mond, der Graumond aus dem Waldviertel und dessen.
Das ist ein bisschen mit Hintergrund auch.
Sehr strukturiert. Also ich habe dann in seinen über mich auch gelesen, dass er Informatiker ist und man merkt zumindest, dass das ein strukturelles Denken und das kommt mir zu passen. Ich habe eine Schwierigkeit ein bisschen am Anfang gehabt oder eine Überwindung für mich, weil ich Podcasts nicht so gerne höre, wo der Moderator hauptsächlich alleine ist. Und ich habe schon auf der Seite gelesen, dass er zumindest eine Backpartnerin hat, die Marille. Die habe ich jetzt in den bisherigen Folgen aber noch nicht gehört. Und also ich muss mich noch weiter vorhören, ob er dann auch mal mit Gästen unterwegs ist. Nehme ich aber fix an. Andererseits kann man sagen, im Gegensatz zu anderen Ein-Mann-Podcasts, die ich höre, finde ich, hat ein sehr angenehmes Sprechtempo. Also er ist jetzt nicht so jemand, der jetzt aus Verlegenheit, dass er alleine spricht, immer ein Scherzchen machen muss und von einem Satz in den anderen stolpert, sondern er hat eine sehr schöne, langsame, gute Art, irgendwie das zu präsentieren. Also ich höre es gern. Außerdem für mich jetzt persönlich bei meinen 83 Podcasts ein Vorteil auf sind die Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, immer so um die 25 Minuten, eine halbe Stunde. Das heißt, das Ganze ist relativ kompakt.
Man genau, richtige Rennstärke.
Ja. Und er geht auch in die Tiefe. Also eine Folge habe ich zufällig reingehört, da hat er in der Vorfolge anscheinend selbst Fleisch gesurrt. Und dann hat er es in der nächsten Folge eben auf eine spezielle Weise zubereitet. Eher als Schnitzel im Backrohr. Aber wie gesagt, das ist ganz spannend. Ich habe ja ein paar Kulinarik-Podcasts und der hat mir gefallen, wegen dem österreichischen Hintergrund und weil er Twizzler das ganz gut macht. Für mich.
Also Gabelbissen.at.
Gabelbissen.at, ja. Also finde ich eine Hörempfehlung. Hat mich jetzt bereichert, werde ich noch weiterhören.
Da kriegt man gleich Lust, das so in der Küche zu hören beim Kochen, ne?
Ja, natürlich.
Eigentlich die beste Podcast-Zeit.
Genau, also das wäre gar nicht schlecht. Da darf man sich nur nicht rüberleiten lassen, was hier eigentlich auf das, was er gerade kocht. Aber ja.
Gut, ja. Jo, ich kann einen Kinofilm erzählen. Ich habe mir die Minions angeschaut.
Ja.
Ich habe ja gern so Zeichentrickfilme anschauen, speziell von DreamWorks und so.
Ist ein Spin-off, habe ich.
Ja, ist ein Spin-off von dem Ich einfach unverbesserlich, dem Spectacular Me und so. Und das habe ich ja auch schon rezensiert vor ein paar Folgen. Und damals, den Film habe ich eh gemacht, aber mir ist so in Nerv gegangen, so die Schleichwerbung für den Elektro-Taser.
Ah ja, natürlich.
Weil das genau für mich das so eine Art Folterinstrument ist, was eigentlich. Ja, und Minions war ganz okay, aber da war halt auch sowas drin, so eine ziemlich ausgewalzte Szene in einer Folterkammer. Ja, und worum geht's? Also die Minions, also es wird sehr hübsch erklärt, so am Anfang, wo dass die sich halt so aus dem Urschleim entwickeln und da gibt's halt so Evolution, so größere Amöben, die kleinere Amöben fressen und die Minions sind da schon fix und fertig. Und die haben sich so darauf spezialisiert, sie wollen immer einem, dem obersten Bösewicht, den Boss suchen sie und dem dienen sie dann und werden dafür beschützt. So ähnlich wie so Putzerfische, die um einen Haifisch herumschwimmen. Da sieht man mal, warum sie so sind, wie sie sind. Ne? Und leider sind sie halt recht doof und unfähig. Also diese Bosse, denen sie dienen, die gehen dann dank ihrer Aktionen immer wieder drauf. Das wird in so einem netten Film vor.
Das sieht man auch in der Vorschau ein bisschen, ja das habe ich auch gesehen.
Naja, und nun ist also der Film hört dann halt auf damit, wie sie ihren neuen Boss kennenlernen, der dann in den Vorgängerfilmen.
Also da die findet Rolle wieder Anschluss an
den. Genau, da haben sie dann endlich einen würdigen Boss gefunden.
Ja. Man kennt es ja sicher von den Plakaten, das sind diese kleinen wie Überraschungseier vorsichtigen.
Ja, schauen auch süß aus und so und brabbeln so eine Art Esperanto-Kauderwelsch, genau. Ja, und sonst, was kann man sagen? Der Film ist bemerkenswert, weil er mit relativ ohne gesprochene Sprache auskommt oder verständliche.
Durch die Minions.
Also die Nicht-Minions reden zwar ein bisschen was, aber die spielen eher die Nebenrolle und die Minions brabbeln halt so daher und man kapiert schon circa, was sie sagen wollen und sind dann halt so ein Wortgemisch, so ein bisschen Italienisch und anderen Dingen drin, aber sie sagen keinen kohärenten Satz. Ne?
Was schon mutig ist für so einen Kinderspielfilm eigentlich.
Erleichtert wahrscheinlich die Synchronisation oder so. Mhm. Oder vielleicht ist er aufs Zielpublikum zugeschnitten. Also du brauchst nicht richtig reden können, um die Minions zu verstehen.
Insofern auch wieder, ja. Stimmt.
Und sonst ja, es spielt ziemlich viel in England. Queen Elizabeth spielt eine Hauptrolle in jungen Jahren, also als junge Königin. Mhm. Und und halt ein oberböses Pärchen, hauptsächlich eine Oberschurkin gibt's mit einem leicht trotteligen Ehemann als Mitschurken, und mit denen setzen sie sich halt auseinander.
Ja. Und geht sich's aus? Ich meine, ist zum Beispiel bei Ice Age, da hatte man das Eichhörnchen mit der Haselnuss und das war also als Sidekick super, aber ist wahrscheinlich schwierig vorstellbar, dass das einen ganzen Spielfilm filmt. Ist das jetzt bei den Minions, die waren auch ein sehr heiß geliebter Nebendarsteller, geht sich's als ganzer Animationsspielfilm aus irgendwie? Oder hast du jetzt gedacht, ja, aber eigentlich sind die Hauptfilme doch das, wo mehr Fleisch dran ist
als... Also so viel besser waren die Hauptfilme jetzt auch nicht.
Okay, ja, dasselbe.
Du weißt ja, dass du da jetzt reingehst und jetzt keine super Abhandlung kriegst, sondern es ist irgendwie eher so eine Art Gag-Feuerwerk.
Mhm. Und dafür war es aber ganz herzig.
Dafür war es ganz herzig. Was Einzige, also was ich zu benörgeln habe, aber da muss man jetzt wirklich schon sehr herzlos sein, dass man den Minions überhaupt herumnörgelt. Das ist halt, wie gesagt, dass einmal werden es von dem trotteligen Ehemann der Oberschurkin in so eine Folterkammer gesperrt, und anstatt sich dann foltern zu lassen, blödeln sie halt mit dem herum, dass so, haha, Folterkammer ist auch lustig. Und das kann man ja so als Gag verstehen, aber ich habe das halt politisch gesehen als Amerika. Von amerikanischen Filmen mag ich mir halt nicht erklären lassen, speziell im Kinderfilm, dass Folter ganz lustig ist.
Also das
ist
verharmlos.
Ja, das hat halt mir ein bisschen schlecht geschmeckt, aber vielleicht bin ich da übersensibel. Mhm. Und das andere, da sollte man vielleicht irgendeine Feministin drüber reden lassen, die sich da wirklich auskennt. Erstens einmal die Minions, man sieht keine Geschlechtsteile von ihnen, aber sie machen eher einen männlichen Eindruck. Mhm. Ja, und es gibt auch keine weiblichen Minions.
Okay.
Das heißt, die Hauptdarsteller sind einmal rein männlich oder sächlich oder nicht genau definierbar. Dann die Oberbösewichtin, die war weiblich. Mhm. Und was es dann halt nicht gegeben hat, war irgendwie eine sympathische weibliche Rolle. Mhm. Außer ganz kurz die Queen Elizabeth, aber die hat eigentlich nur eine sehr Nebenrolle gespielt. Und ja, war halt ein bisschen ungewohnt. Normalerweise möchtest du halt dich mit irgendwas identifizieren können, oder wenn eine Frau, wenn du Frau hast, möchtest, dass die nicht immer nur die Böse ist.
Genau, richtig.
Und
das ist
gute
ja
Frau
komplett ausgespart.
Ja, oder ziemlich wenig halt, aber die Handlung ist jetzt auch nicht so ernst zu nehmen, dass das...
Dass man da Kritik üben kann. Naja, man kann das schon. Man kann da die Parallele ziehen. Es gibt ja ein weiteres... es ist vielleicht... kann man ja reinbringen. Weiteres fast ausschließlich männliches Volk sind ja die Schlümpfe auch.
Mhm.
Und da ist die...
Die haben aber die Schlumpfine.
Die
Minions haben nicht einmal das.
Richtig. Und die Schlumpfine ist schon ein Ausreißer. Allerdings muss man sagen, über die Genese der Schlumpfine...
Da gibt es nämlich einen sehr guten Comic darüber.
Ist nämlich vom Gargamel eigentlich geschaffen worden.
Genau, um die Schlümpfe entzweien.
Also
da gibt es noch eine 1.0-Version.
Auch keine sehr schöne Entstehungsgeschichte dieser Schlumpfine. Ja? Insofern.
Tja.
Hätten wir das auch ausgeführt.
Ja, also so viel zu Minions, wenn man... Wenn man sich's anschauen will, soll man sich's anschauen, und wenn man nichts mit denen anfangen kann, hat man auch nichts versäumt, wenn man es nicht schaut.
Ja.
Das ist kein großartiger Meilenstein, aber es ist ganz, ganz nett halt. Lustigste Szene war für mich, da sind so, die Minions marschieren so quer durch die Welt, relativ ohne Plan, um so drei Scout-Minions zu suchen, die halt einen neuen Boss suchen haben müssen. Und dabei laufen sie dann einmal in New York vorbei, und so das ganze Spiel so in den 60er Jahren, und da wird gerade gedreht die Mondladung in seinem Studio.
Ah, okay.
Sie laufen dann halt durchs Bild und die Kameraleute ärgern sich.
Das schaffen sie schon manchmal jetzt in den Animationsfilmen, dass halt die Kinder einerseits in Humorebene haben,
so
aber so die Erwachsenen eine eigene Ebene haben, drüber zu lachen. Sehr schön. Ja.
Die Minions.
Jetzt fällt mir ganz am Ende noch ein, ist noch eine weitere Parallele zu den Schlümpfen, ist, die waren selber auch ein Spin-off, hast du das gewusst?
Nein,
das von einem belgischen Comic namens Johann und Pfiffikus, wo es also im Mittelalter ist. Und da sind sie mal in einer Folge vorgekommen, und das hat sich zum Erfolg entwickelt.
Und dann wurden sie
ein eigenständiges Comic, ja.
Cool, ja.
So viel dazu. Ja, wenn wir schon bei Comics sind, dann erzähle ich einmal ein bisschen über den HBBK.
Okay, ja.
Also Havi Pekar ist ein Amerikaner, der hat gelebt, ist glaube ich 50er bis in 2008 oder so, ist er gestorben. Und ich habe schon einmal in einer der früheren Folgen darüber erzählt, der hat ein Underground-Comic geschrieben, er hat es dann illustrieren lassen von Freunden, namens American Splendor. Und dieses American Splendor, da hat er sehr eifrig dann gearbeitet und hat eigentlich sein Alltagsleben beschrieben. Und er ist laut eigenen Angaben ein sehr griesgrämiger Mensch, sehr von der Furcht, Geld, nicht genug Geld zu haben, getrieben. Und deswegen nimmt er auch gleich einen Job an als Aktenbearbeiter in einem Krankenhaus und freut sich sehr darüber, dass das Krankenhaus, eine staatliche Anstellungsstelle, dass er so gute Versicherungsleistungen hat und so. Und über die Jahre kommt da einiges an Geschichten zusammen und das ist alles immer so im Themenkreis Cleveland. Also er geht gerne zum Beispiel auf Flohmärkte, kauft sich dort Jazzplatten. Neben seinem Arbeit im Krankenhaus verfasst er auch Jazzkritiken und so. Und in der ersten Hälfte seines Lebens irgendwie sind seine Comics sehr um Cleveland, politische Ansichten, bisschen auch Musik, aber eigentlich nur, was er da sammelt oder über seine Sammeltätigkeit. Und es gab dann einen ziemlich großen Einschnitt. Ein weiteres Thema ist auch, dass er immer stetig versucht, eine Frau zu finden und so. Und er findet dann seine spätere Frau Joy Brebner, glaube ich, heißt sie. Und in den 90er Jahren, Anfang 1990, ziemlich direkt, ist er an Krebs erkrankt. Und da hat seine Frau angefangen, einen Comic zu zeichnen darüber. Da hat er mit ihr zusammen fertiggestellt, Our Cancer Year. Also über die Krebserkrankung und so. Und bis zu dem Punkt bin ich ungefähr gekommen bei meiner ersten Erzählung. Und der zweite Teil nimmt jetzt durchaus einen anderen Dreh. Ja? Und das, was dem Havi Pekar neben seiner Angst um Geld und dass er so kriegsgrämig ist, ist das, dass er selber immer die Furcht hatte, als Comic-Künstler vergessen zu werden. Und diese Angst hat er nicht nur für sich selber, sondern er hat auch ziemlich viel Belletristik, Literatur gelesen und ziemlich viel Jazz gehört, dass das auch diesen Künstlern so ergeht, dass er so Leute entdeckt, ja, und sagt, ne, die waren eigentlich viel besser als dieser Shootingstar und kein Mensch erinnert sich heutzutage. Und im zweiten Teil merkt man diese Furcht immer stärker, weil dann hat er einfach über sein Jazzwissen so seitenweise Jazzmusiker-Biografien geschrieben. Und das ist, kann man jetzt natürlich, wenn man so erzählt, klingt das anstrengend. Andererseits, wenn man vielleicht eh so ein bisschen am Reintauchen ins Jazz-Thema ist, gibt es dir halt immer so volle Persönlichkeiten. Da geht's, wie sind die Leute aufgewachsen oder mit wem haben sie dann in einer Band gespielt und so.
Und das ist interessant gemacht.
Ja, ich finde, das ist interessant gemacht und er endet halt oft dann immer mit dem Spiel und habt ihr den gekannt? Nein, ich habe ihn erkannt. Erinnert euch an ihn, weil das ist ein guter der Musikszene. Und das setzt sich aber nicht nur über Jazzmusiker irgendwie fort, diese Beschreibungen und diese Biografien. Zum Beispiel hat er auch dann einen dreiteiligen Band gemacht über The Unsung Heroes, das eine Vietnam-Geschichte war über einen schwarzen Soldaten und da eben auch die Erzählung, wie er aufgewachsen ist, wie er dann reingerutscht ist ins Militär, wie auch sehr interessant halt diese Schwarz-Weiß-Trennung im Militär in Vietnam natürlich auch so gegeben war, dass die damit zu kämpfen hatten, dass die überhaupt einmal irgendwie zusammengehört.
Wir begrüßen das Störgeräusch der Woche. Ein Pärchen, das es schafft, den ganzen leeren Innenhof zu füllen mit Lärm.
Kleine Schreitherapie soll ja ganz gut sein. Und da auch einen sehr persönlichen Einblick bringt. Und das, da öffnet sich eben das Werk vom Havi Pekar jetzt nicht nur Cleveland, nicht so seine persönliche Welt, sondern er nimmt da weitere Themenkreise auf. Ja. Mitten der 2000er Jahre, ich glaube, da hätte er sich schon langsam keine Gedanken mehr machen müssen, ob er erfolgreich ist oder nicht.
Weil er eh schon erfolgreich
war. Da hat er HBO dann einen Spielfilm ziemlich prominent besetzt gemacht und danach hat er dann einen weiteren Our Movie hier Comic rausgebracht, der auch ausgegliedert ist aus American Splendor. Was den Movie hier beispielsweise, da habe ich mir total viel schwer getan, weil da habe ich schon urviel Havi Pekar-Zeug vorher gelesen und er hat sich anscheinend gedacht irgendwie so, naja, jetzt kennen mich die Leute aber alle wahrscheinlich, irgendwie haben viele den Einstieg und jetzt hat er viele Stories gebracht, die einfach dasselbe wiedererzählen. Und das merkt man halt dann schon, er wiederholt sich mit. Also wenn man es auf einen Sitz liest, also ich empfehle Habe PK, wenn man sein Werk liest, wirklich sich Zeit zu lassen und Pausen dazwischen zu machen, weil er ist schon sehr redundant, wie der Alltag halt auch ist. Es gibt sicher drei, vier Geschichten oder so, oder zumindest zwei Geschichten, weiß ich ganz sicher, wo er einfach zur TÜV-Stelle fährt, um sich ein Pickel machen zu lassen und sich da über gewisse Sachen ärgert.
Ja. Das Phänomen hast du ja auch bei Leuten im realen Leben, also bei der Großeltern und so und Eltern, da kennst du dann auch so ein halbes Dutzend Geschichten und die kommen immer wieder. Ne?
Und er ist da auch sehr ehrlich, er sagt dann auch irgendwie, okay, das ist einmal die kleinen Years, er kriegt dann auch im Comic immer weniger Haare, er erzählt dann auch Geschichten, wie er ihn zum Beispiel den Schlüssel vergisst, was ja tragisch ist für ihn, weil seine Eltern irgendwie oder zumindest ein Elternteil an Alzheimer erkrankt ist. Und ja, zuletzt habe ich jetzt dann noch einen Comic von ihm gelesen, auch außerhalb der Reihe, der Quitter, was seine früheste Jugend beschreibt, was auch nicht so uninteressant ist, weil seine Eltern irgendwie so sind aus Polen nach Amerika gekommen und der hat einen polnisch-jüdischen Hintergrund sozusagen. Und da geht es halt auch wie damals jüdische Gegenden und wie sich das dann mit anderen Ethnien gemischt hat und wie er dann klargekommen ist und ja, wie das sich in Amerika verhält und da auch sehr viel halt auch sehr viel Sozial- und Politikkritik drinnen steht, weil er schon auch gesehen hat diese Parallelgesellschaften von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die sich einfach und einfach halt
Das ist dann in den USA die Nachkriegszeit, oder?
Ja, also es ist eigentlich dann nicht die Nachkriegszeit hier, also da in diesem Jugendroman schon, aber das Thema zieht sich dann auch ein bisschen so unterschwellig auch durch seine späteren Werke. Und das ist ja dann eigentlich von den 70ern, 60ern bis zu 2008. Und das Gute, also das, was man dem Ganzen ein weiteres Mal zugute halten kann, dadurch, dass du weißt, da ist Jahr für Jahr fast so ein Comic rausgekommen und das ist wirklich die Zeitspanne, die du mitliest. Ja. Und am Anfang ist es irgendwie über eine gedacht ferne 70er Jahre Cleveland über sein Leben. Und dann am Ende hat er eben schon eine Adoptivtochter, eine Frau. Die Adoptivtochter, die schaut sich gerne Harry Potter an und solche Sachen. Da merkst du so, wie er in unserer Zeit ankommt und ist mir ein bisschen vorgekommen wie
kannst
bei...
Kannst du so einklinken, so praktisch wie
ja, du kriegst ein Gefühl für die Zeit und dadurch wird er sehr lebendig und die Geschichten werden sehr lebendig. Und das erinnert mich ein bisschen an den Effekt zum Beispiel, den der David Linklater in Boyhood gemacht hat. Der hat ja auch über 16 Jahre ein Kind begleitet, bis er eben älter geworden ist und hat da pro Jahr immer ein paar Szenen gedreht. Und du hast so ein Gefühl für Zeit. Zeit vergeht, Zeit ist einfach eine Dimension und die 80er, 70er, 90er, die sind ja doch voneinander sehr unterschiedlich und das merkt man auch. Ja. Und was auch erfreulich ist bei den letzten, wo es ein bisschen Abwechslung reinkommt, er hat halt dann sehr viel Reisen unternommen, wurde halt sehr viel gebucht und da kriegt man halt los, so ein Amerikaner zum Beispiel in Cannes, wie sein Film präsentiert worden ist, wie er sich dann dort gefühlt hat oder wenn er bei Freunden ist und so, weil am Anfang, er hat eine richtige Reisephobie und das wird dann am Ende durch seine Frau und durch seine Tochter aufgebrochen und da kommen auch noch ein paar interessante Geschichten. Ja. Also mich hat das Ganze inspiriert. Ich hoffe, ich werde noch, vielleicht finde ich irgendwo einen HWPK Jazz-Sampler oder so, dass ich mir vielleicht ein paar Jazz-Leute irgendwie raussuche, anhöre und die Comics dazu lese. Und ansonsten einfach gut, ich meine, die Storys sind einfach auch schön illustriert. Ich meine, was ich vielleicht unterschlagen habe, beim ersten Mal habe ich es erzählt, mit dem er diese Idee entwickelt hat, das war der Robert Crumb. Das ist einer der Underground, jetzt kann man eigentlich schon nicht mehr Underground sagen, weil er so erfolgreich ist, aber Comiczeichner.
Also edle Künstler. Comics sozusagen.
Ja, ja, genau. Und Fritz the Cat hat er beispielsweise.
Ah, okay.
Ja, genau.
Und wie funktioniert das dann, wenn er den Comic nicht selber zeichnet hat? Hat er dann das Storyboard zeichnet oder nur die
Sprecher? Das frage ich mich nämlich auch immer, gell?
Oder hat er das dann voll dem Künstler überlassen?
Also ich habe in ein, zwei Pendels billig mir eingesehen zu haben, dass er die ganzen Sachen so als Storyboard mit Strichmaxis. Und dass er das dann noch näher abklärt mit den Illustratoren, dass er das so macht. Aber das ist bis heute total oft so, dass sich das Zeichnen und das Texten ja unterscheidet. Das ist, finde ich, faszinierend. Das ist wie im Hip-Hop der DJ und der Rapper, aber so aus einem Guss gibt sicherlich auch viel, aber oft sieht man gezeichnet und geschrieben von unterschiedlichen Leuten.
Ist auch bei Asterix, ne, waren ja auch zwei.
Ja, genau, richtig. Oderzo und Cosimo.
Ich glaube, dass
wie man sie auch immer aussprechen
möchte. Das macht wahrscheinlich auch ganz einfach Sinn, dass sich jeder auf das konzentriert, was er besser kann. Ne? Und es wird sehr, sehr wenige Multitalente geben, die beides wirklich gut können. Ne?
Ja, das mag sein, gerade beim Zeichnen. Das ist ja auch Wenn man das mal nicht beherrscht, wird es schwierig, sich das beizubringen.
Aber nicht jeder Zeichner muss jetzt auch ein interessanter Texter sein. Ne?
Stimmt, ja. Ja, also alles in allem wirklich eine gute Erfahrung und ich kann nur empfehlen, mal in American Splendor reinzulesen, weil dann echt einmal wer von Superhelden und Krimi-Stories irgendwie mal die Nase voll hat, kann da durchaus mal reinschauen. Okay.
Ich kann noch einen Kinofilm erzählen.
Ja, hau rein.
Und zwar Vollgas, das habe ich gesehen am Karlsplatz bei dem Kino unter Sternen Festival vor 2 Wochen schon. Und ja, Vollgas ist ein Film, glaube ich, von 2001, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Es spielt mit Simon Schwarz, das ist jetzt richtig gesagt, ein österreichischer Schauspieler, kennt man. Und eine Hauptdarstellerin aus Deutschland, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, bitte in den Shownotes nachschauen. Und warum geht's? Es ist so eine Art, nicht Anklage, aber halt so ein Schlaglicht auf die Saisonarbeit in den Skigebieten.
Okay.
Also spielt höchstwahrscheinlich in Schladming oder halt in einer so einer Destination, wo halt der
generischen Skiort.
Genau, wo halt so der Winterhüttengaudi-Tourismus haust und der Fokus ist jetzt aber auf den Leuten, die dort arbeiten als Saisonniers. Und ja, und da geht's halt um eine junge Frau, die halt da sehr viel Geld verdient und sehr viel reinhackelt und so, also serviert, abends steht's an der Bar und füllt da die betrunkenen Touristen ab und tagsüber hackelt's dann noch so als Servierkraft und im Dirndl. So. Und ist halt dementsprechend überarbeitet und sie hat dann so ein kleines Kind und das wohnt aber bei ihrer Schwester irgendwie, so ein paar Häuser weiter. Und ich muss auch gestehen, ich habe ein paar von den Schauspielern nicht so ganz auseinanderhalten können, also der Inhalt ist jetzt vielleicht nicht ganz konkret und das Ganze ist aber schnell erzählt, es ist dann halt so eine Art Mutter-Kind-Drama, das halt dadurch, dass sie so viel arbeitet und auch sehr viel trinkt dann nachher mit den sowohl mit den Kunden als auch nachher noch mit den Kollegen die letzten Stunden saufen es dann noch ordentlich und dadurch verliert sie halt immer mehr den Kontakt zum Kind, also sie hat so die, das ist halt das Symbol, sie hat so die Aufgabe, das Kind jeden Tag in der Früh zum Schulbus zu bringen. Und das versäumt es dann halt schon ständig und dann sieht man ein paar Szenen, fahrt dann mit dem Auto dem Schulbus hinterher, um das Kind da halt noch irgendwie reinzutun und dann steigt das Kind schon ohne sie ein und ja, und also man sieht halt, sie verliert so den Kontakt. Und dann ist sie aber so dargestellt als eine ganz harte, also sie lässt sich auch vom Chef nichts gefallen und von den Kunden schon gar nicht und von krapschenden sexistischen Männern schon überhaupt nicht und ist halt so ganz hart und kann sich gut durchsetzen.
Okay.
Und dann sagt sie halt ihrem Chef, ja, also sie wird jetzt keine Nachtschichten mehr machen. Sie arbeitet jetzt nur noch tagsüber. Und der sagt also, bist deppert und geht nicht. Und sie macht das halt beinhart und setzt sich auch durch damit. Und dann sieht man halt, wie sie dann in ihr Zimmer, wo sie wohnt, dann das Kind reintut, damit sie halt am Abend und uns gemeinsam fernschauen. Und okay. Das ist so gefühlt nach der ersten halben Stunde. Und da denkt man, ja, mei, also jetzt wird das halt so eine... Jetzt wird es halt weniger arbeiten und dafür hat es eine bessere Beziehung mit dem Kind und es gibt so ein Happy End und man kennt sich so aus. Und wenn das jetzt im Fernsehen laufen würde, hätte man dann sozusagen seine Fernsehpflicht getan und denkt sich, leiwand, ja. Und so ist aber nicht, sondern das ist dann so eine kleine Wendung in dem Film, der geht dann Richtung Schirch sozusagen. Und weil sie halt praktisch eine Alkoholikerin ist, kommt sie dann nicht damit zurecht, nicht feiern zu gehen, sondern wartet dann, bis das Kind schläft und geht dann in die Disco. Das Kind läuft ihr natürlich nach und so. Ja, ja. Und so diese ganzen Szenen wird dann durchdekliniert. Und dann sitzt sie einmal zu Hause und will so die ganzen Wodkaflaschen aus der Küche wegräumen und tut die halt dabei alle austrinken und dann im Suff zündet es dann halt den Küchentisch an und klettert so aufs Fenster, man weiß nicht, wie sie jetzt rausspringen oder wissen auf jeden Fall, die Nachbarn schreiten dann ein und die Schwester nimmt ihr dann das Kind weg und sorgt auch dafür, dass sie es nicht mehr sehen darf, dass sie ins Spital muss und dann erfährt man nur kurz im Spital, sagen sie halt, sie soll erstens eine Therapie machen, das vom Alk wegkommt und sie soll auch nicht den Alk mischen mit den Aufputschtabletten, weil das erfährt man so in seiner Szene, die ganzen Saisonkräfte tun alles wegen der Aufputschpulver einnehmen, damit sie das überhaupt durchhalten, den ganzen Wahnsinn von immer fröhlich sein und immer sexy sein und immer den Gästen in den Arsch kriechen und dann Stimmung machen und so und dann noch saufen
da
mit den Kollegen.
Sie auch
und das geht dann halt dann immer mehr kaputt und am Schluss fährt sie dann nach Wien oder so in eine Disco und fängt dort einen Streit an, wird rausgeschmissen und wird dann von einem Auto überfahren, also so ein Autounfall. Es geht immer mehr bergab.
Okay.
Und die Schlussszene ist dann halt, dass das Kind überredet, die Schwester oder Kollegin oder so nach Wien zu fahren und sie besucht die, also das Kind ergreift dann die Initiative und besucht die hinnige Mama im, im Krankenbett.
Also düster damit klingt auf. Das.
Ja, ist eher düster, ja. Und ja. Also soll halt ein Licht drauf werfen, dass diese heile Welt von den Touristen dann von der Sicht des Arbeitnehmers ganz anders ausschaut.
Naja, klar. Ist
ja ganz. Und für mich die schönste Szene war eigentlich, also die, wo es am wenigsten emotional war, sondern die am meisten Information gehabt hat, war, da sitzen dann so mehrere Saisonkräfte zusammen, die gehen nachts immer schwimmen im Swimmingpool und dann tratschen sie. Und dann sagt Anne sagt halt immer so, ja, hoffentlich bin ich bald in Velden. Also sie fährt dann nahtlos in die Sommersaison und gibt sich dort die Saligalli. Und dann sagen sie, ja, du verdienst gut, aber das Geld ist halt sofort aber wieder weg, weil es dann halt alle so viel ausgeben. Das, ne? Und das wird halt so ein bisschen herausgearbeitet. Mhm. Das auch mit dem großen Verdienst und dass du da Kost und Logis hast, bleibt da nichts übrig, weil halt das soziale Umfeld so ist, dass du das Geld nicht sparst, sondern weil das halt so stressig ist, dass du nachher auf den Putz haben musst.
Ja, also fandest du interessant? Bist du dabei geblieben? Fandest du ein bisschen anstrengend?
Ich bin jetzt dabei geblieben, weil der Film nichts kostet hat sozusagen und weil ich dieses Festival am Karlsplatz genießen wollte. Und es war dann schon so, ich wollte dann eigentlich schon gehen, weil wir Fahrt waren, dann wollte ich aber schon wissen, wie es jetzt weitergeht. Also es hat schon ein gewisses was gehabt, aber ja, es ist jetzt kein so guter Laune-Film, aber es ist auch nicht eine Dokumentation und hauptsächlich
muss halt immer gute Laune sein, gutes Drama.
Also. Hauptsächlich siehst du halt diese Hauptdarstellerin, die wir ist dauernd
sie
drin.
Das ist
praktisch ein, ja, sie spielt nicht schlecht, aber es ist eher so um sie herum gedreht. Also.
Okay.
Ich kann jetzt nichts Großartiges sagen.
Das, während du darüber erzählt hast, habe ich mich an eine britische und eine nachgemachte amerikanische Serie erinnert, namens Shameless. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, gehört schon, aber sagt mir jetzt nicht.
Also die amerikanische ist ein bisschen bekannter geworden, weil da spielt der William H. Macy die Hauptrolle. Ja? Und ich habe mir das britische aber zuerst angeschaut, weil ich immer die Originale versuche zuerst anzuschauen. Außer bei House of Cards, das ist mir nicht gelungen. Wurscht. Shameless geht es eben über einen Vater, der Alkoholiker ist und im Familienkonstrukt drinnen ist und während dann auch rausgeworfen wird, aber so die gesamte Familie eben so, naja, Unterklasse. Ich will jetzt nicht sagen, Südstaaten, weit Trash-Genre, aber halt schon so Arbeitermilieu, die halt auch einen lockeren Umgang zu Alkohol und anderen Drogen haben. Und das ist aber eine Serie, die oszilliert sehr stark auch zwischen ernst und eigentlich überhaupt nicht mehr zum Lachen und dann halt wieder so komödiantischen Einführungen.
Und die hat dir gefallen, oder?
Du, das britische Original, ich hab beides nicht ganz gesehen. Also ich hab das schon gesehen.
Das ich fand's
interessant, weil am Anfang bleibt ja auch wirklich der Mund offen, was die da alles da anstellen und so und was sie da durchdeklinieren an fürchterlichen Peinlichkeiten und Sachen und wie die Familie das dann trotzdem irgendwie verdaut oder auch nicht verdaut zum Teil. Und beim William H. Macy hat mich interessiert, wie sie es gemacht haben, aber ich glaube, beim britischen Original bin ich nach der ersten Staffel auch ausgestiegen und beim Amis habe ich überhaupt die ersten zwei Folgen gesehen, weil ich mache das schon so fertig, wenn die Gesichter schon so ein bisschen hingekriegt, weißt du, okay, das ist der Typ und das ist der Typ.
Ja.
Und das ist dann, obwohl der William H. Macy, der hat sich eigentlich eine sehr gute Serie verdient.
Warum die Amis britische Serien auch neu drehen müssen. Ich lass mir noch einreden.
Großbritannien jetzt sollte eh schon nah genug sein, gell? Ja, verstehe ich auch nicht.
Das ist wahrscheinlich irgendwelche.
Keine Ahnung.
Irgendwelche Deals, die wir nicht durchschauen.
Ja. Irgendwelche Marktforschungen, ja.
Hast du mir nicht erzählt, dass Braunau nachgedreht wird jetzt für ein internationales?
Ja, das hat nicht Braunau geheißen, oder? Das hat Braunschlag.
Braunschlag, ja.
Genau, Braunschlag. Ja. Ich habe davon gehört, dass das auch eine amerikanische...
Das kapiere ich auch nicht. Ich meine, da geht doch alles kaputt, wenn du das neu drehst. Also das lebt ja davon, dass das die österreichische Provinz ist. Ne? Aber wahrscheinlich gibt es keine...
Du machst es wahrscheinlich
mit
durch
Untertiteln sehen wollen.
Ja, und selbst mit Untertiteln ist es wahrscheinlich schwer transportierbar, warum sie das nachdrehen generell. Naja,
das ist manchmal
nicht. Wirklich nicht verständlich, ja.
Ja. Was Nettes habe ich noch, eine nette Serie, und zwar, ich bin ein großer Fan von Garfunkel und Oates, von Ricky Irgendwas und Kate Michucci. Bitte die genauen Namen in der Shownotes nachlesen, ich habe es nach dem Bier versucht auswendig zu sagen. Und die ist so ein Gesangsduo.
Okay.
Und man kann auf YouTube einfach dann Garfunkel und Oates eingeben, sieht man so, und die machen so lustige, intelligente, gesellschaftskritische Lieder. Das sind zwei Frauen. Die eine ist ganz klein, die andere ganz groß. Und so, und die Kleine spielt auf seiner Ukulele, die Große spielt auf der Gitarre und singen es halt so zu zweit. Ich finde recht coole Lieder auch.
Okay, und das ist eine Serie?
Und die haben eine eigene Serie, das habe ich nicht gewusst, und die habe ich mir jetzt reingezogen, also kann man über ihre Homepage, ist die verlinkt. Haben, soviel ich weiß, derzeit leider nur eine Season, Und die Serie ist aber meiner Meinung nach ganz gut. Und zwar kann man sagen, sie bauen um ihre Lieder herum jeweils eine Episode. Also sie spielen sich irgendwie selbst. Also man sieht, wie sie halt auf sehr windige Auftritte gehen, wo sie eingeladen werden für irgendwelche Firmen, wo sie dann so zur Firmenbelustigung singen müssen und dann halt nicht bezahlt werden oder sonstige Sachen.
Musikerschicksal.
Und dazwischen werden sie nicht gerade also ihre geschäftlichen Misserfolge haben, amoröse Misserfolge, weil es halt immer auf irgendwelche Dates gehen und das dann auch meistens nicht funktioniert. Und das wird also das Musikerleben wird halt so durchgetan. Und es sind einfach nette Sachen dabei. Einmal beschließen sie zum Beispiel, dass sie nur Misserfolg haben, weil die Kleine schwarzhaarig ist und die Große blond. Und sie sich Perücken kaufen und tauschen sozusagen die Haarfarbe und erleben dann natürlich ganz andere Sachen und werden ganz anders angequatscht. Und was schön ist, wenn man die IT so in das Silicon Valley mag, die Serie, zwei Darsteller von Silicon Valley spielen mit.
Ah, nice.
Und leider jeweils nur in einer Episode, also nicht als ständige Gäste. Und sonst, wenn man Saturday Night Live schaut, sind auch immer wieder Gastauftritte von Komikern. Mhm.
Ja, interessant, dass dieses Genre so einerseits echte Band und dann Serie, das hat man ja schon mal gesehen bei Jack Black mit seinem Tenacious D. Da hatte er schon mal so eine Serie, die damals fand ich sehr lustig. Ich müsste schauen, wie es mir heute gefällt. Eine andere, die mir auch so hängen geblieben ist, ist Flight of the Conchords, was auch über ein real existierendes Musiker-Duo-Pärchen handelt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, woher die kommen. Vielleicht Australien. Es könnte sein Australien. Ich bin mir aber nicht sicher. Und die Story in der Serie, die kommen eben von Australien nach New York und wollen da ihre Musikerkarriere starten. Mhm. Und da hat man der Plot genauso. Also die haben auch Auftritte, wo sie nichts gezahlt bekommen. Die WG ist viel zu klein und so.
Man muss halt einen Hebel haben für kaputte Musikertypen.
Ja. Genau. Aber die Videos waren da auch sehr fantasievoll gemacht und eingeführt.
Ist das auch so, dass dann um ihre Songs, die es eh schon gibt, halt das dann
es passt auf jeden Fall immer dazu und es ist dann auch sehr schön in die Handlung eingewoben und sehr fantasievoll. Also in einem haben sie so ein Kartonroboterkostüm an oder so, weißt du, halt so auf putzig.
Zum Thema kaputte Musikerkarrieren kann ich nur sehr empfehlen, die BBC-Serie Onkel. UNCLE.
Mit jeweils ein Punkt dazwischen, war das?
Nein.
Onkel
ist irgendein sehr bekannt, also ich habe ihn nicht gekannt, aber anscheinend relativ bekannter, ein bisschen fülligerer Hauptdarsteller. Und der spielt halt einen sehr kaputten Onkel und muss auf seinen Neffen aufpassen, der halt so eher so nerdig ist. Und der Onkel ist halt so, möchte gern Musiker und daraus gründet dann mit seinem Neffen eine Band.
Ich glaube, da hast du schon mal einen Rezession.
Ist sehr, sehr lieb. Ich glaube, er hat sogar eine zweite Season gekriegt, glaube ich. Ja, wie gesagt,
so.
Genre Musikerfilm.
Also, genau. Nicht rausgehen, nicht in die Natur, von Schirm und alle Serien anschauen.
Genau. Ja, sonst haben wir wenig, oder? Haben wir irgendwelche Ankündigungen zu machen?
Na, Termine habe ich jetzt mal keine am Radar.
Ich wüsste jetzt auch nichts Großartiges. Dann nächsten Dienstag der wichtige Termin, Altes AKH, 19.30 Uhr, wenn Sie mitmachen wollen, beim Bierdacher Podcast.
Wie schön war's.
Wir treffen uns im Innenhof 2.
Genau. Bis denne.
Genau.